Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.
Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Soeben hat das exzellente Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks in Wien gastiert. Erstmals unter der Leitung seines neuen Chefdirigenten Sir Simon Rattle. Für alle, die sich nun auf Spurensuche begeben, auf der Website von Bayern 4 Klassik ist noch eine Zeit lang der Mitschnitt des vorletzten Abonnementkonzerts in München abrufbar, das der ungarische Dirigent Ivan Fischer geleitet hat. Und da sind zwei höchst originelle Stücke des ungarischen Komponisten Ernst von Dohnányi zu hören. Die symphonischen Minuten und die Variationen über ein Kinderlied. Und diese beiden Stücke gehören zu den originellsten Kompositionen, die die musikalische Romantik spät noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hervorgebracht hat. Also wenn man akzeptiert, dass im 20. Jahrhundert doch noch romantische Musik entstanden ist, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Trotzdem sind diese Stücke selten zu hören. Aus gegebenem Anlass also ein Musiksalon zum Thema Wer war Ernst von Dohnányi? Ein kleines Capriccio am Beginn der sogenannten symphonischen Minuten von Ernst von Dohnányi. 1933 für die Budapester Philharmonische Gesellschaft komponiert. Deren Direktor war der Komponist jahrzehntelang, zwar seit seiner Rückkehr nach Ungarn im Jahr 1915. Zuvor ein großer Pianist ist er gewesen, war er vor allem als Pianist und auch als Lehrer international aktiv. Als Budapester Musikdirektor ist er immer wieder auch politisch unter Bedrängnis gekommen, aber letztendlich war er unangefochten einer der bedeutendsten ungarischen Musiker seiner Zeit. Und anders als viele Kollegen ist er, solange es gegangen ist, in Ungarn geblieben. Zur Welt gekommen war Dohnányi im damals noch ungarischen Pressburg, von dem sich niemand hätte träumen lassen, dass es irgendwann einmal Bratislava heißen würde und slowakische Hauptstadt sein würde. Als Ernst von Dohnányi zur Welt kam, hieß die Stadt Pozsony und gehörte zur ungarischen Reichshälfte der Habsburger Monarchie. Und man sprach Deutsch im Hause des Mathematikprofessors Friedrich von Dohnányi. Das junge Talent, von seinem Vater ein wenig kritisch beäugt, aber doch auch irgendwie liebevoll, denn Friedrich von Dohnányi war nicht nur Mathematikprofessor, sondern auch Cellist. Das junge Talent ernst, also es hat sich bald schon als Komponist versucht. Wie gesagt, Pianist wurde er virtuos, aber er schrieb auch schon im Teenageralter Symphonien und groß angelegte Kammermusik. Und vor allem das später als Opus 1 gedruckte Klavierquintett in C-Moll erinnerte sehr deutlich an den damals führenden Kammermusikmeister Johannes Brahms. Das war das Klavierquintett, der Beginn des Klavierquintetts des jungen Ernst von Dohnányi. Dass das ein bisschen nach Brahms geklungen hat, das hat sich bis zum großen Vorbild herumgesprochen. Und eines Tages hat man dem jungen Dohnányi mitgeteilt, Brahms würde ihn gern in der Sommerfrische empfangen, in Bad Ischl. Eine solche Reise konnte Vater Friedrich nicht finanzieren, also hat man das Manuskript genommen und es per Post nach Bad Ischl geschickt. Brahms hat es dort durchgesehen und tatsächlich für gut befunden und von einem Streichquartett und am Klavier niemand geringerer als der Dirigent Arthur Nikisch in seinem Ischler Domizil aufführen lassen. Er war sehr beeindruckt und normalerweise war Brahms ja nicht verlegen um irgendwelche abwertenden Bemerkungen und in diesem Fall soll er nach der Präsentation gesagt haben, das hätte ich selber nicht besser machen können. Ein solches Lob haben wenige Komponisten von Johannes Brahms hören dürfen. So begann die Karriere eines außerordentlichen Musikers aus Ungarn. Brahms stand dahinter. Und zwar nicht nur als musikalischer Ideengeber, sondern auch als wirklicher Förderer. Er hat dafür gesorgt, dass es zur Wiener Erstaufführung des Quintetts gekommen ist und zur Einführung in die Wiener Kulturwelt. Dass Tohnányi übrigens in Budapest studiert hat, das hat Brahms für gut befunden. In seinem üblichen Sarkasmus hat er bemerkt, bei wem wollen Sie denn in Wien studieren? Bei Bruckner? Tohnányi kannte natürlich die Animosität zwischen den beiden bedeutenden Symphonikern, Brahms und Bruckner. Er hat sich darum nicht wirklich geschert, er hat beide großartig gefunden und sich von beiden genommen, was er gebraucht hat. In der Nachfolge von Brahms hat er jedenfalls bald einen unverwechselbaren Stil gefunden. Spätromantik reinsten Wassers. Tohnányi ist in der Einbindung moderner Techniken und Elemente nicht einmal so weit gegangen wie sein Zeitgenosse Richard Strauss. In der Anschauung der Vordenker einer fortschrittlichen Ästhetik als würdevollen Vertreter der Komponistenzunft im 20. Jahrhundert war Tohnányi also völlig unmöglich. Es ist aber trotzdem schwer verständlich, warum sich nicht zumindest die Cellisten, die ja mit bedeutenden Konzertwerken nicht gerade gesegnet sind, auf Tohnányis Konzertstück Opus 12 stürzen. Der langsame Mittelteil dieses Werks gehört zum Schönsten, was die Spätromantik überhaupt hervorgebracht hat. Thank you. Ein Ausschnitt aus dem Konzertstück Opus 12 von Ernst von Dohnányi. Solist war János Starka, ein bedeutender ungarischer Cellist des 20. Jahrhunderts. Apropos Moderne. Die eben gehörte Musik ist entstanden in einer Zeit, in der Ernst von Dohnányi in Berlin unterrichtet hat. Seite an Seite mit einem Ferruccio Busoni, den er übrigens nur ein einziges Mal getroffen hat. Die beiden verspürten nach dieser Erstbegegnung überhaupt keine Lust mehr, einander jemals wiederzusehen. So unterschiedlich waren ihre ästhetischen und künstlerischen Positionen. Dohnányi war befreundet mit den großen ungarischen Meistern seiner Epoche, und zwar über alle stilistischen Grenzen hinweg. Man hat einander geschätzt. Béla Bartók, der fortschrittlichste, wenn man so will, Zoltán Kodály, aber nicht annähernd so viel ungarischen Patriotismus wie die beiden genannten, hat Dohnányi aufgebracht, musikalisch betrachtet. Im Übrigen hat er sich zeitlebens Ernst von Dohnányi und nicht Dohnányi Ernő genannt. So stand er bestenfalls auf den Budapester Plakaten. Und da stand er oft, denn Dohnányi ist einer der bedeutendsten Würdenträger des ungarischen Kulturlebens geworden und geblieben. Zumindest bis zu seiner Exilierung im Jahr 1945. Vor allem war er einer der großen Pianisten seiner Zeit. Er hat seinem Vorbild Brahms als Interpret noch in seinen späten Jahren die Ehre erwiesen, als er längst in die USA emigriert war. Hören wir einen Ausschnitt aus einem späten Recital Dohnányis, wo er unter anderem eines der Intermezzi aus Brahms Opus 117 gespielt hat. Dohnányi bringt das Klavier zum Singen, und zwar in allen Stimmen, die ja oft kompliziert ineinander verschachtelt sind. Bei Dohnányi klingt das alles völlig natürlich. Und die Traurigkeit des Mittelteils, die singt sich geradezu opernhaft heraus. Thank you. Der späte Ernst von Dohnányi spielt Brahms, ein Live-Mitschnitt aus den 50er Jahren. Interessant dabei ist nicht nur die klangliche Differenzierung der musikalischen Strukturen, auch die enorme Freiheit im Fluss des Tempos, bei der aber die Figuren rhythmisch prägnant und in sich ganz präzis bleiben. Das ist romantische Klavierkultur in ihrer reinsten Ausprägung, längst verloren gegangen über dem rigorosen Im-Takt-Spielen, das heute gepflegt wird und letztlich alles andere als wirklich tief musikalisch ist. Wie auch immer. Für Klavier hat Ernst von Dohnányi viel komponiert, es war sein Instrument. Unter anderem gibt es 2 Konzerte und allen voran die Variationen über ein Kinderlied. Da sind technisches Können und Witz vereint in einem der größten Variationszyklen der musikalischen Romantik. Hören wir mal die Introduktion, die ist ungemein dramatisch und man hat das Gefühl, da beginnt eine tragische große Oper.
Thank you.
Der Eintritt des Kinderlieds nach dieser Introduktion, nachdem man ganz etwas anderes erwartet hatte, ist der erste Witz, die erste Point in diesem ungeheuer abwechslungsreichen Variationszyklus, den Ernst von Dohnanyi geschrieben hat. Da gibt's dann mittendrin in stetigem Wechsel eine gute Idee nach der anderen, ätherische Klangzaubereien, schnatternde Komödianten und einschmeichelnde Walzerklänge im Wechsel. Sprudelnder Einfallsreichtum und höchstes kompositorisches Können. Ernst von Dohnanyi und die Variationen über ein Kinderlied. In unserem Fall musiziert von Andra Schiff und dem Chicago Symphony Orchestra unter Sir Georg Scholti. Der charmante und witzige Komponist hatte aber natürlich auch seine ernsthafte Seite. Und der Lauf der Zeiten hat das noch bestärkt. Die zweite Symphonie wurde komponiert zunächst einmal in Budapest, die Ecksätze 1 und 4, Ende 1944. Die Mittelsätze entstanden dann schon auf der Flucht vor den herannahenden sowjetischen Truppen. Wenn man dieser zweiten Symphonie, die leider kaum je gespielt wird, genau zuhört, dann hört man spätestens im Scherzo-Satz die grellen Dissonanzen, die da Kritik üben, an den Zeitläufen. Hätte dieses Scherzo Dmitri Schostakowitsch geschrieben, dann wären längst gelehrteste Abhandlungen über die Hintergründe und den widerständigen Geist dieser Musik geschrieben worden. Aber es stammt von Ernst von Dohnányi und den nimmt man aus welchen Gründen auch immer einfach nicht ernst. Obwohl, wenn man zuhört, da protestiert schon einer gegen den Zeitgeist. Aber einer, dem man fahrlässigerweise Sympathien für die diktatorischen Regime seiner Ära unterstellt hat. Was er davon gehalten hat, das lässt sich hier nachhören.
Thank you.
Also wer da noch nicht hellhörig geworden ist, der wird es spätestens am Beginn des vierten Satzes des Finales. Dass Ernst von Dochnany mit seiner zweiten ein ganz persönliches Bekenntniswerk vorgelegt hat, daran besteht dann sicher kein Zweifel mehr. Die dramatische Einleitung mündet, nein, diesmal nicht in ein Kinderlied, sondern ganz im Gegenteil, in ein bekannt dunkles Choralthema von Johann Sebastian Bach. Komm, süßer Tod, komm, selge Ruh. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, meine Damen und Herren, aber mich überfällt diese Musik jedes Mal wieder unausweichlich. Und sie scheint die folgenden ungeheuer tiefgründigen Variationen geradezu herauszufordern, samt der abschließenden Fuge. Gespenstisch sind die biografischen Verknotungen. Im April 1945 wurden in einem deutschen Konzentrationslager zwei Widerstandskämpfer hingerichtet. Der eine war der berühmte Dietrich Bonhoeffer, er war mit Dochnanys Tochter Grete verheiratet. Der zweite war dessen Schwager Hans, der Sohn Ernst von Dochnanys. Der wiederum war mit Bonhoeffers Schwester Christine verheiratet. Hans und Christine von Dochnany waren die Eltern von Klaus und Christoph von Dochnany, die in Deutschland große Karriere gemacht haben später. Als Politiker der eine, als Dirigent der andere. Dem komponierenden Großvater Ernst von Dochnany hat man dennoch eine Nähe zu den faschistischen Regimen angedichtet. Und das, obwohl er eine der wichtigsten Figuren des ungarischen Kulturlebens seiner Epoche gewesen ist und den jüdischen Mitgliedern der Budapester Philharmoniker bis zur Auflösung des Orchesters einen Sonderstatus sichern hat können. Außerdem hat man Dochnany sowohl von Seiten des Horthy-Regimes als auch durch die deutschen Besatzer immer wieder ziemliche Schwierigkeiten bereitet. Die kommunistischen Machthaber haben Tohnányi sogar als Kriegsverbrecher bezeichnet, weil er Budapest mit einem deutschen Konvoi in Richtung Wien verlassen hat, als sich die sowjetische Armee genähert hat. Ich glaube, man hört, wenn man das alles weiß, den Schluss der zweiten Symphonie doch anders. Sie wurde bereits im österreichischen Exil vollendet. Die Fuge am Ende der Variationskette des Finalsatzes, ich habe sie schon erwähnt, ist nicht wirklich abschließend. Tohnányi wendet am Ende alles doch noch einmal ins Positive. Aber das ist Musik des Aufbruchs in eine neue Welt nach 1945 mit der Hoffnung auf bessere Zeiten. Schwer errungen. Martialische Klänge unterminieren die positiven Klänge bis zum Schluss. Das ist Musik, die hat einen doppelten Boden. Vollendet wurde diese zweite Symphonie von Ernst von Tohnányi, wie gesagt, in Österreich. Dort hat man zunächst daran gedacht, Tohnányi ins Nachkriegskulturleben einzubinden. Er war ja schon bei den Vorgängerveranstaltungen der Salzburger Festspiele, den Mozartfesten, die die große Sopranistin Lili Lehmann ab 1911 veranstaltet hat, mit von der Partie bei Kammermusikaufführungen. In der Zwischenkriegszeit hat er dann auch bei den ersten richtigen Festspielen mitgewirkt. Und nun, 1945, als man drang, ging eilig Nachkriegsfestspiele mit den unbelasteten Künstlern, die verblieben waren, einzurichten, da sollte Tohnányi nach dem Willen der in Salzburg zuständigen Amerikaner einige Konzerte leiten. Aber das scheiterte am Protest der sowjetischen Besatzer. Angesichts der Anfeindungen durch das neue kommunistische Regime in seiner ungarischen Heimat und der eben nicht gerade rosigen Situation im besetzten Österreich hat es Ernst von Tohnányi dann vorgezogen, zuerst nach Argentinien und dann in die USA auszuwandern. Dort hat er seinen Lebensabend vor allem als geachteter Pianist verbringen können. Die Vereinigten Staaten haben ihn aufgenommen, nicht nur, weil etliche jüdische Studenten für ihren verehrten Lehrer gebürgt haben, sondern auch der Komponist Leo Weiner. Der war ein Weggefährte aus Budapester Tagen. Im Übrigen war der Komponist ja in erster Ehe mit einer jüdischen Pianistin verheiratet gewesen. Sie war die Mutter von Grete, der Ehefrau Dietrich Bonhoeffers, und Hans, der am selben Tag wie Bonhoeffer am 9. April 1945 hingerichtet worden war. Sie war von Tohnányi längst geschieden und starb ebenfalls im amerikanischen Exil, aber viele Jahre nach ihrem Ex-Mann, der 1960 gestorben ist, nachdem er wenige Wochen zuvor noch als Pianist eine Beethoven-Schallplatte aufgenommen hatte. Die Musik von Tohnányi, von der wir ja jetzt schon einige eindrucksvolle Beispiele gehört haben, sie wird kaum je gespielt. Wenige Komponisten des 20. Jahrhunderts werden so wenig gespielt und böten doch so viel zu entdecken. In der Klaviermusik und auch bei Orchesterwerken. Aus der Berliner Zeit stammt das vielleicht meistgespielte Orchesterwerk Ernst von Tohnányis, die Suite in Fis. Wahrhaft symphonisch, in vier Sätzen angelegt, mit einem zauberischen Serenadensatz inmitten, dessen Thema die Oboe anführt. Und wenn dieses Thema dann nach einem kontrastierenden Mittelteil wiederkehrt, dann wird es wie bei einer Schlangenbeschwörung umrankt von in die Höhe züngelnden Figuren solistischer Streicher. Das ist pure musikalische Poesie. Zur selben Zeit wie diese Suite in Fis ist ein weiteres erfolgreiches Werk Ernst von Dohnanys entstanden. Die Ballettmusik zu Der Schleier der Pierrette. Ein Ballett nach einem Szenarium von Arthur Schnitzler. Uraufgeführt 1910 in der Dresdner Semperoper und dann lange Zeit in vielen europäischen Häusern gespielt. Besonders beliebt war das Stück in Moskau, wo es im Jahr 1915 nahezu en suite Tag für Tag auf dem Spielplan gestanden ist.
Thank you.
Der Hochzeitswalzer aus dem Schleier der Pierrette von Ernst von Dohnányi. Das Minnesota Symphony Orchestra war das unter Antal Dorati, der übrigens Dohnányis Neffe gewesen ist. Wie gesagt, es gibt nicht nur Orchestermusik zu entdecken, sondern auch Kammermusik. Und, apropos Walzerklänge, immer wieder Walzerklänge, auch dort, wo man sie gar nicht vermutet. Zum Beispiel im rhythmisch heikel verschachtelten Finale des Sextetts für Klavier, Streichtrio, Klarinette und Horn. Ein Satz voll quirliger, überstürzter Geschäftigkeit, wie gesagt, rhythmisch schwer zu fassen, zwischendurch auch mal im Walzertakt unterwegs und dann landet er beinahe in der falschen Tonart. Eine harmonische Korrektur, ganz am Schluss sozusagen in letzter Sekunde. Das war der unverkennbar von Ernst von Dohnányi stammende Schluss des Sextetts für Klavier, Streichtrio, Horn und Klarinette. Damit genug für heute, zwar ein kleines tönendes Porträt des ungarischen Meisters Ernst von Dohnányi. Danke fürs Zuhören.
Der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch.